Es ist sonnig und warm. Der Blick reicht weit über Kredenbach hinaus ins Fernhoftal. Kredenbach im Siegerland, 1700 Einwohner, das Dorf, in dem ich groß geworden bin. Und in das ich längst weit weg wohnend immer wieder zurückgekehrt bin und dem ich nun Lebewohl sagen werde. Mein Vater ist gestorben. Unser Haus, ein Holzhaus mit großen Fensterfronten, das meine Eltern 1980 gebaut hatten, ist beinahe leergeräumt. Ich höre noch einmal die Grillen zirpen, ernte zum letzten Mal das Obst und treffe jene, die aus Kredenbach etwas ganz Besonderes machten.
Die guten Geister des kleinen Dorfes. Kredenbach im Siegerland. Eine Deutschlandrundfahrt von Thilo Schmidt.
Mein früherer Schulweg. Den steilen Berg runter, unter der steinernen Eisenbahnbrücke durch, am Lindenhof vorbei. Dort, wo stets bis zu seinem Tod Lothar Hahn auf der Bank vor der Tür saß, dabei immer Zigarette rauchte und auf Siegerländer platt fragte: Na Thilo, wie ist es da?
Ja, er saß gerne hier und hat gerne mit den Leuten gesprochen. Das wirst du wahrscheinlich ja mitbekommen haben. Er hat eigentlich jeden angesprochen.
Sagt Stefan, sein Sohn, der heute noch in dem alten, liebevoll restaurierten Haus wohnt. Die rote Holzbank steht immer noch da, wo sie schon immer stand. Lothar, ein alter, stattlicher Mann, erzählte mir auf dem Schulweg Geschichten. Zum Beispiel, wie er, von Beruf Schaffner bei der Bundesbahn, mit ausgestrecktem Arm an der Bahnsteigkante stehend, den Zug, der eigentlich ohne Halt in Kredenbach durchfahren sollte, zum Anhalten brachte, um mitzufahren.
Ja, zu anderen Zeiten. Heute unvorstellbar. Also eigentlich ist er gelernter Metzger. Hat dann aber schon, weil er früh Kinder hatte und zur damaligen Zeit mit dem Gehalt, die nicht hätte ernähren können, eine Ausbildung bei der Bundesbahn damals angefangen, 49.
Als Schaffner auf Intercity und Schnellzügen kam Lothar weit herum, bis nach Helmstedt oder Hamburg. Und wenn er davon erzählte, dann hat mich das als kleinen Jungen interessiert, weil es war ein bisschen wie die große weite Welt, wo die Hahns doch Kredenbach immer eng verbunden waren. Sein Sohn Stefan hat Kredenbach nie verlassen und hat Stück für Stück das alte Fachwerkhaus der Familie restauriert. Es ist eines der ältesten Häuser Kredenbachs.
Die Geschichtsschreiber des Ortes haben gemutmaßt, dass an dieser Stelle wohl der erste Hof Kredenbachs gestanden haben soll. Davon wird wahrscheinlich in der Substanz nicht mehr viel vorhanden sein, weil über die Jahrhunderte umgebaut wurde. Vielleicht gab es auch mal einen Brand. Aber die Hausstätte, also der Ort, an dem das Haus steht, die ist zweifelsohne historisch und sehr, sehr alt.
Stefan sagt, das Haus war wohl ein Lehnshof des Adelsgeschlechtes in Lohe. So heißt ein Teil der ältere Teil von Kredenbach, der Teil auf der anderen Seite der Bundesstraße. Geschichte und Geschichten aus Kredenbach zu erforschen und weiterzugeben, ist Stefan wichtig. Genau wie die Pflege des Ortsbildes. Und die fängt an der eigenen Haustür an.
Ja, das ist mir wichtig. Wir brauchen uns nur rumzudrehen. Zum Beispiel der Schuppen, der ist also nicht historisch, sondern den habe ich erst 1995 gebaut, auch aus Eichenholz. Und es gab damals keine Auflagen, in der Form bauen zu müssen. Also da hätte ich auch eine Fertig-Doppelgarage hinsetzen können. Die hätte ich auch genehmigt bekommen. Aber es war mir eigentlich ein Anliegen zu sagen, okay, hier soll eigentlich ein Ensemble entstehen. Hier sind lauter alte Häuser. Der Ortskern von Kredenbach ist eigentlich noch recht homogen, ohne große Störungen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich baue in Fachwerk und die ganze Geschichte soll dann für sich so ein kleines Ensemble ergeben. Und ich glaube, das ist auch gelungen. Denn wenn man jetzt hier runterkommt, denkt man, naja, das wird wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten so gewesen sein. Ist es aber nicht.
Wir gehen den Berg hoch in Richtung der Anhöhe oberhalb meines Elternhauses. Das Siegerland ist Mittelgebirge und je höher man steht, umso weiter kann man schauen. Die nächsten Hügelketten sehen, aufs Dorf blicken.
Hin und wieder schnapp ich mir dann mal jemand und sag, wusstest du, dass da früher mal ein Haus stand? Die Kellergewölbe sind vielleicht noch drunter. Oder wusstest du, dass in Lohe mal ein Wasserschloss war?
Und Wasserschloss?
Ja, das wusstest du noch nicht?
Nee, das wusste ich nicht.
Also Lohe ist ja weitaus älter als Kredenbach. Und da, wo heute der Gasthof ist, du musst dir vorstellen, früher war da ein großer Teich mit zwei Inseln drin. Und auf dieser Insel oder auf beiden Inseln war das herrschaftliche Haus derer von Seelbach-Lohe. also ein Adelsgeschlecht.
Ein Adelsgeschlecht in Kredenbach. Von Lohe, auf das unser Blick von der Höhe nun fällt, war mir nur bekannt, dass hier die Wiege der Eisenerzverhüttung liegt. Im Siegerland wurde schon 600 vor Christus Eisenerz abgebaut und verhüttet. Wenn man etwas sucht, findet man in den Wäldern oberhalb Lohes alte Stollenmundlöcher. Das gewonnene Eisenerz war bekannt für seine Qualität. Ja, sie haben Wirtschaftsgeschichte geschrieben, die oft als spröde abgetanen Siegerländer mit dem komischen Dialekt, auch hier in Kredenbach.
Und heute gerät alles in Vergessenheit und ich sehe meine Aufgabe darin, hier und da darauf aufmerksam zu machen. Da, wo du jetzt stehst, da war schon mal was anderes.
Ich bin vor beinahe 25 Jahren weggezogen. Erst jetzt wird mir klar, dass es wenige Menschen sind, die das Dorf zur Heimat machen. Stefan ist einer von diesen Menschen, die jedes Dorf braucht. Vielleicht werden sie weniger die guten Geister, aber sie bleiben, auch wenn sich das Dorf verändert. 1980, als wir hierher gezogen sind, waren im Tal noch Auenwiesen um den Ferndorfbach, in denen wir spielten, daneben ein Bolzplatz. Das Tal ist jetzt zugebaut mit einem Industriegebiet. Auch den letzten Bauernhof des Dorfes kenne ich noch.
Ich vermeide, wenn ich von Kredenbach spreche, von einem Dorf zu sprechen. Denn das Wesentliche, was ich mit einem Dorf verbinde, sind die Tiere, die Haustiere. Und die gibt's hier nicht mehr. Es gibt noch ein paar Hühner, aber es gibt kein Schwein mehr. Es gibt keine Kuh mehr. Ja? Ziegen gibt's auch keine. Von daher, Dorf hat ja immer ein bisschen was mit landwirtschaftlichem, mit bäuerlichem zu tun. Und das ist nicht mehr da. Ja, also für mich ist es ein Ort.
Stefan jedoch wäre nicht Stefan, wenn er das nur beklagen würde und nicht versuchen würde, es zu ändern.
Das ist so der Plan, irgendwann wieder den Schuppen nochmal anzubauen, einen kleinen Stall hinten dran zu machen und da wieder zwei Ziegen ranzupacken.
Echt?
Ja, doch.
Wir gehen den Berg wieder runter. Unser Gespräch kreist immer wieder um die rote Bank vor Stefans Haus.
Wer häufig dort war, war Frau Dr. Stöwer, die kennst du noch.
Ja.
Genau. Und das habe ich immer genossen, wenn die kam. Die Frau hatte was zu sagen, vor der ziehe ich den Hut. Die saß dann da und hat sich ausgeruht und ist dann mit schwerem Rucksack und zwei schweren Handtaschen hier hochgelaufen und wollte nicht gefahren werden. Weil sie sagt, ich muss im Alter fit bleiben, das zu der Zeit, als sie kein Auto mehr fuhr. Ich muss im Alter fit werden und da muss ich mich trainieren. Also ist die damals schon sehr alte Frau dann hier diesen steilen Weg hochgelaufen bis nach Hause. Aber vorher hat sie da unten noch Rast gemacht.
Frau Dr. Stöber, eine herzensgute und gutmütige Frau, die ein bisschen verrückt geworden war, nachdem sie ihre ungeborenen Zwillinge verloren hatte. Und dann mit zwei Papageien alleine in ihrem Haus lebte. Und die dann, weil sie so gutmütig war, zwei Hochstapler in ihrem Haus leben ließ, die sie ausnahmen. Und die dann ihr Haus verkaufen musste und bald danach starb.
Dann war ich doch sehr, sehr bedrückt, als ich feststellen musste, dass da wirklich nur eine Hand von Leute auf der Beerdigung mitgegangen waren. Also wenn es vielleicht 10 waren in meiner Erinnerung.
Und jetzt stehen wir wieder hier vor der roten Holzbank, auf der ich, wenn ich dann vorbeikomme, in Gedanken jedes Mal den alten Lothar Hahn sitzen sehe, mit Zigarette. Und der Frage, Attilo, wie ist es?
Ich erwähnte ja, dass meine Mutter seit einiger Zeit bei meinem Bruder in Hessen wohnt. Und sie hat ja, ich glaube, insgesamt mit kurzen Unterbrechungen über 5 Jahrzehnte im örtlichen Lebensmittelgeschäft gearbeitet, gehörte also zum Ortsbild dazu. Und als sie letztes Jahr dann mal für eine Woche auf Besuch hier unten war und dann mit mir vorm Haus auf der Bank saß, kamen, ich weiß nicht wie viel, 7 oder 8 Leute, die dann da vorbeikamen, meine Mutter da sitzen sahen, auf sie zugestürmt, drückten sie, setzten sich auf die Bank. Irgendwann war kein Platz mehr, dann habe ich noch Stühle dabei gestellt. Und ja, wie soll ich sagen, ist so ein Ort, wo man sich vielleicht gerne hinsetzt, Erinnerungen austauscht.
Als Kind hat Lothar Hahn mir von seinen Dienstreisen als Schaffner manchmal kleine Dinge mitgebracht, über die ich mich freute. Eine Bundesbahn-Schaffnerkelle oder ähnliches. Da, Herr Doktor, alles im Lot, rief Lothar Hahn meinem Vater zu, wenn er vorbeikam. Und, erinnert sich Stefan, hat immer zuerst gefragt, wie es den Kindern geht. Nicht nur das Haus der Familie Hahn ist ortsbildprägend, die Rote Bank davor ist es in gleichem Maße. Eine Bank mit Geschichte, eine Bank der Geschichten.
Ich versuche das gar nicht so hoch aufzuhängen, die steht einfach da. Hingehen und draufsetzen.
Unser Haus ist etwas oberhalb des Friedhofs. Man kann es sehen vom Grab meines Vaters. Mein Vater starb im Februar, er liegt im selben Grab wie meine Mutter, die bereits 1992 verstorben ist, ebenfalls an Krebs. Jetzt, mit 42, weiß ich, dass meine Kindheit endgültig zu Ende ist.
Ehe meine Stunde schlägt, möchte ich mit meinen liebsten Freunden noch einmal um jenen Tisch versammelt sein, der in tiefen Kerben unsere Namen trägt. Und mit ihnen will ich trinken, bis unsere Augen sehen, wie in der vertrauten Stube drei Barken vor Anker gehen. Und auf jeder sollen 100 gute Musikanten stehen und die Wassermusik spielen, und das Herz wird mir aufgehen, ehe das erste Schiff mit mir an Bord vom Lebenskai ablegt. Wenn meine Stunde schlägt, eh meine Stunde schlägt, hört ich doch zu gern alles verschreiben, was an Herzblut mir noch bleibt in ein paar Zeilen, all das Ungesagte, das sich in mir regt. Doch für meine letzten Verse will ich einen Pegasus, einen Gaul der Stadt vier Hufe, vier Raketen haben muss. Und auf seinem Rücken steig ich endlich schwerelos und frei auf zum letzten Höhenflug, und mit nicht weniger als Macht 3 will ich, dass er mich mit Donner bis ins Fegefeuer trägt. Wenn meine Stunde schlägt, ehe meine Stunde schlägt, möchte ich die Stürme noch erleben, die zur Zeit der Tag und Nacht gleichen im Herbst, in den Bäumen toben, dass es mich seltsam bewegt. Und an einem Sommermorgen noch aus einem Korb im Freien Brot und Schinken mit dir da, Heilen, Früchte auch und Frankenwein. Dann will ich bei dir einschlafen, dort im Gras, und dann will ich nur noch die Erinnerung an Wald, Erdbeeren und an dich, wenn Vergessen sich allmählich über meine Sinne legt. Wenn meine Stunde schlägt.
Ein letztes Mal noch habe ich die Erdbeeren in unserem etwas verwilderten Garten geerntet. Die besonders leckeren Walderdbeeren auf der Westseite nahe am Feld natürlich auch. Es ist mühsam, so viele davon zu pflücken, dass es für ein Glas Marmelade reicht. Mein Vater hat es dennoch jedes Jahr gemacht. Ich ziehe los, um Tosch zu treffen, Tobias Scheffe, den ich von der früheren Dorfklicke kenne.
Guten Morgen, Tobi.
Guten Morgen.
Hallo.
Tosch, kräftiger Typ, Vollbart, treffe ich an seiner Genusshütte, einem rustikal eingerichteten Laden. In den Auslagen Tabake, Zigarren, Weine, Whiskys und so weiter. Manche im Dorf denken, er hat einen Zwillingsbruder oder es gibt ihn zweimal. Denn Tosch hat nicht nur seinen Laden, sondern ist immer noch Klempner, Imker und so weiter. Und für alles hat er eine Leidenschaft entwickelt.
Mehr als 10 andere Sachen. Leidenschaftlicher Pilzesammler. Ich baue gerne Skulpturen. Ich baue ja gerade hier ein paar Meter höher diese Skulpturenbank für die Stadt Kreuztal in Form des Rothaarsteigzeichens. Also da sind noch viele Sachen, die ich sehr, sehr gerne mache, ja.
Dabei hat man den gelernten Klempner lange nur mit seinem Monteurswagen durch Kredenbach fahren sehen. Dann hat er angefangen, selber Pfeifen zu schnitzen. Dann kam eins zum anderen. eigene Tabakkreationen, ein kleines Blockhaus auf seinem Grundstück, in das erst Gleichgesinnte kamen und später Kunden aus nah und fern. Dann wurde ihm das Blockhaus zu klein und er mietete einen großen verglasten Pavillon, der leer stand. Am Ortsrand, unweit meines Elternhauses. Dann kamen alle Dinge, die ihm selber Spaß machen, ins Programm. Gute Schnäpse, regionale Lebensmittel, Nassrasur-Utensilien.
Ich würde mal sagen, ich habe mich einfach entschieden zu leben und nicht mehr zu arbeiten.
Und du arbeitest doch als Klempner.
Nein, ich lebe als Klempner.
Wie geht das?
Ich mache einfach das, was ich liebe. Und das, was ich liebe, nenne ich Leben. Also wenn du mich anrufst, meine Zirkulationsleitung hat ein Leck, hast du ja gemacht vor nicht allzu langer Zeit, dann komme ich total gerne vorbei und ich mache das gerne. Ich nenne das aber einfach nicht Arbeit, ich nenne das einfach Leben. Das ist mein Leben. Die Arbeit, die Handwerklichkeit, die Geschicklichkeit, das Wissen, alles, was man dafür braucht, das ist für mich, das macht für mich das Leben aus. Es ist Lebensqualität.
Tatsächlich hat Tobias in unserem Haus eine Wasserleitung repariert. Das dauerte 20 Minuten. Der Plausch danach dauerte eine Stunde. In Kredenbach erzählt man, Tobias sei als Angestellter nahezu überall gescheitert. Als Selbstständiger ist er ein Unikum und Erfolgsmodell. Tosch wirft seinen Schweizer Bergtraktor an, einen Trecker mit angebauter Ladefläche, älter als er selbst. Wir fahren die kurze Strecke zu seinen Bienen auf den Feldern oberhalb der Genusshütte.
Halbe Million Mädels, die mich begeistert anschauen. Das ist ja. Doch immer ein Traum, oder?
Okay. Ja. Kennst du alle beim Namen?
Ja, klar.
Ja.
Maja. Nein, aber ich behaupte mal, die allermeisten kennen mich, weil ich arbeite eigentlich, also wenn alles normal läuft, komplett ohne Imkerschutz, also diesen Schleier, den man so aufzieht. Ich kriege dadurch natürlich viele Stiche ab, aber mit jedem Stich merke ich mehr, was ich tun muss, um mit den Bienen auf einer Höhe zu arbeiten. Ne? Die zeigen mir und sagen mir sofort, ey, geh uns nicht nerven. Oder sie sind erschreckt und erkunden mich und sagen, na, wer bist du? Und dann, ich denke mal, ich vermute es so, die riechen mich dann und sagen, ach, er ist es, alles klar, dann, der weiß, was er tut.
Tosch öffnet eine der Holzkisten mit den Waben darin.
Du siehst hier unten so ein weißes Sekret drin. Moment, ich mache mal ein bisschen Platz.
Tobias lebt im Rhythmus mit seinen Bienen. Die geben ihm Honig.
Die sind jetzt ein bisschen aufgeregt, weil sie eben so wenig zu fressen haben.
Und er ist gerade dabei, Lippenpflegestifte aus dem eigenen Bienenwachs zu kreieren.
Und wenn du hier guckst, siehst du ganz unten so einen ganz kleinen weißen Strich.
20 Bienenvölker hat Tobias, insgesamt eine halbe Million Bienen.
Das sind die Eier. Also ist eine Königin da, sonst gäbe es hier keine Eier.
Und dann sucht Tobias die Königin des Volkes.
Also hier sehe ich so und finde sie so im Moment noch nicht, ist aber auch schwer zu finden, weil die ist noch nicht so viel größer wie die normale Biene.
Er will eine bestimmte Biene unter Zehntausenden finden. Keine leichte Aufgabe, auch nicht für einen Bienenflüsterer wie Tobias.
Hörst du das Brausen?
Mhm.
Die zeigen mir jetzt so langsam, du, wir wollen mal wieder unsere Ruhe haben.
Und dann das.
Da ist er, die Königin. Hast du gefunden?
Er nimmt die Biene zwischen die Finger.
Gib mir mal die Klammer in die Hand, ich will sie nicht aus den Augen lassen, diese Glasklammer.
Und setzt sie vorsichtig in eine kleine Plastikklammer, aus der sie nicht heraus kann.
Aber wenn du da jetzt was tust, ist es vorbei
das
mit dem Volk.
Das wär's dann, ja.
Tobias geht mit der Königin an einen kleinen Tisch bei dem Schuppen. Er will ihr eine kleine Markierung auf den Rücken tupfen, um sie leichter zu finden. Ich halte die Luft an. Bienenköniginnen können nicht stechen. Doch wenn die Königin stirbt, stirbt das ganze Volk. Tobias hält das Leben von zehntausenden Individuen zwischen seinen Fingern.
Das ist jetzt so einer der schwierigen Momente für mich, wo alles klappen und funktionieren muss, weil ich darf die Königin halt nicht verletzen, eindrücken oder sonst was und trotzdem muss ich sie genau in einer Position halten, nämlich genau so. Jetzt darf die aber auch nicht weiter rausrutschen.
Alles hat geklappt. Die Farbe muss noch ablüften, damit das Volk den Geruch seiner Königin erkennt.
So, und jetzt kommt der spannende Augenblick. Merkst die Bienen, wie aufgebracht sie sind, da kommt sie raus. und marschiert nach unten.
Die Bienen erkennen ihre Königin wieder.
So, meine Folie wieder drauf, damit sich der Deckel nicht verklebt.
Tobias schmeißt den Schweizer Bergtraktor an und dann fahren wir zurück zur Genusshütte. Auf dem Weg frage ich mich dann, wie er das alles schafft. Und wie er es bei alledem, was er tut, auch noch schafft, nicht von Arbeit zu reden, sondern von Leben und Bestimmung. Er sagt, er hat einen Überschuss an positiver Einstellung. Und es ist die Liebe zu seinem Dorf, seinen Menschen und der Natur.
Ich bin hier einfach groß geworden. Ich kenne hier alles, oder ja, alles natürlich nicht, aber vieles, alles, was sich so entwickelt hat, habe ich ja von klein auf mitbekommen. Ich habe Läden verschwinden sehen, ich habe Läden kommen sehen, ich habe Läden überdauern sehen, wenn ich an die Bäckerei hier unten denke, die leider jetzt Ende des Jahres wirklich zumachen.
Wieso das denn?
Ja, es macht ja keiner weiter.
Die Bäckerei Fischer macht zu. Ein uraltes Geschäft, ich habe da als Kind Süßkram gekauft. Schnuck, wie man im Siegerland sagt. Bernie Fischer lässt seine Pferde auf der Wiese neben unserem Haus weiden. Mit der Bäckerei Fischer stirbt ein Teil des Dorfes.
Die Mitarbeiter haben die Kündigung bekommen, also...
Willst du die nicht auch noch übernehmen?
Würde ich sofort machen.
Ehrlich jetzt?
Also...
Mach doch.
Ja.
Ob nur 11 oder 12 Dinger am Laufen, ist doch egal.
Na, würde ich so jetzt nicht sagen. Also das, was ich mache, will ich auch mit vollem Herzen machen können. Und nicht halbherzig. Ich schlafe ja schon 5 Stunden nur und irgendwann ist wirklich meine Grenze erreicht.
Aber in den 5 Stunden könntest du backen,
theoretisch. Da könnte ich backen. Da hast du recht. Die hätte ich noch. Nein, nein.
Ich gehe zurück zu meinem Elternhaus, dessen Zeit für mich nun abläuft. Mit jeder Musik aus dem Plattenschrank werden Erinnerungen wach. An den weltberühmten Geiger Isaac Stern zum Beispiel, der über verschlungene Wege in der Kulturszene des Siegerlandes ein Freund der Familie wurde. Als er 2001 starb, war das eine Meldung in der Tagesschau. Viele seiner Familienmitglieder starben in den Gaskammern der Nazis. Darum, so schrieben Zeitungen anlässlich seines Todes, kam der in die USA emigrierte Geiger auch erstmalig im April 1999 wieder nach Deutschland. Doch er war schon wenige Monate vorher hier, inkognito. Ein altes Foto zeigt Isaac Stern, Zigarre rauchend an unserem Esstisch neben meinem Vater. Übernachtet hatte er im Gästezimmer, meinem ehemaligen Kinderzimmer. Thank you. Genau auf der anderen Talseite, auch am Berg, war das Kredenbacher Krankenhaus. Ein kleines Krankenhaus in einem kleinen Dorf, das aber für die Versorgung des nördlichen Siegerlands wichtig war. Mein Vater, geboren im Siegerland, kam in den 70ern zurück hierher, nach Stationen in Kiel, Göttingen, Berlin und Kassel. Übernahm mit einem Kollegen die Leitung der inneren Abteilung. Dann bauten die beiden Chefärzte mit ihren Familien die beiden fast identischen Häuser am Hang. Der Weg zum Krankenhaus runter ins Tal, auf der anderen Seite wieder hoch.
Ja, moin, Arthur. Grüß dich.
Auf dem Weg zum Krankenhaus wohnt Arthur Fuchs. Arthur ist 82 und ein Siegerländer, wie er im Buche steht.
Wie geht's dir?
Gut.
Das ist schön.
Nur der Frau nicht. Sie ist schwer gefallen und eine Rippe gebrochen und so weiter. Waren jetzt.
Ach nein.
Und dann ist man in der Nähe vom Krankenhaus und hat nichts davon.
Das Krankenhaus gibt es nicht mehr. Die Tore schlossen sich im Februar für immer, 2 Wochen nach dem Tod meines Vaters. Dabei hatten er und die anderen ehemaligen Mitarbeiter so leidenschaftlich für den Erhalt gekämpft.
Das für die Bevölkerung hier oben ist das ganz große Malesse. Es war ja Städte Hilchenbach und Kreuztal, die waren ja absolut hier für das Haus. Die ganze Bevölkerung, die war also hier oben absolut für das Haus war. Und wir hatten ja auch damals gute Ärzte und es war ja eine angenehme Aufenthalt hier oben für die Mitarbeiter, für die Patienten. Da wurden also die Patienten noch gepflegt und gehegt, was hier heute alles Vergessenes war.
Tatsächlich haben die ehemaligen Ärzte die Menschlichkeit immer vor den Profit gestellt und waren trotzdem oder gerade deshalb erfolgreich.
Wir hatten eine Zeit lang eine sehr, sehr, sehr gute Belegung. 160, 180 Patienten dürften wir natürlich nicht haben. Aber wir hatten sie.
Der Träger, die Diakonie in Südwestfalen, hat die Klinik zugunsten seines Stammhauses in der Kreisstadt Siegen ausbluten lassen, schlecht geredet und schlecht gerechnet. Für seine Ultraschallmedizin war das Krankenhaus überregional bekannt, ebenso für seine Diabetologie.
Wie auch der Vater mit seiner Schulung und so weiter fort, die er hatte, Zuckerschulung, sagen wir immer hier, Diabetes, ist klar. Das war damals eine hundertprozentige Sache hier. Die Leute, die haben der Sache nachgetrauert noch und noch. Und die war so gut, dass also von Weitem her die Leute kamen hier für die Zuckerschulung. Weil die alleine die Schulung da war und auch die Ärzte da waren. Die waren ja noch immer da. Brückmann und Schmidt, die waren da eben, das war ein gesetzter Satz hier.
Wir gehen die paar Meter hoch zum Krankenhaus vorbei an meiner Grundschule. Das Krankenhaus hätte es noch geben können. Die Siemag, ein Weltkonzern im Nachbardorf, hätte das Haus gekauft und weiterbetrieben. Aber der Träger blockierte alles. Und hat damit auch ein, so hört man allenthalben, unglaublich solidarisches Team vom Chefarzt bis zum Hausmeister zerschlagen. Arthur Fuchs erinnert sich daran, dass der Chefarzt, mein Vater Günther und der Hausmeister, er selber, in seiner Werkstatt plattschwätzten.
Wenn er was hatte und so weiter, dann kam er unten in die Werkstatt. Dann wurde da auch mal dann ein bisschen gesprochen, also, auf Blatt noch. Wir haben noch geschwätzt auf Blatt.
Der Siegerländer, muss man jetzt wissen, ist maulfaul und dafür bekannt, nicht mehr zu sagen als nötig. Und das auf Blatt.
Also will ich nicht sehen. Das will ich nicht sehen. Das ist auch so ein Sprach aus dem Siegerland. Das ging alles früher so. Man brauchte nicht viel, was zu sehen. Man verstand sich auch so. Das war so typisch.
Seit langem betrete ich wieder das ehemalige Krankenhaus, das jetzt ein MVZ ist, ein medizinisches Versorgungszentrum.
Da war ich ja lange nicht mehr drin.
Ja.
Das riecht immer noch so wie früher.
Ein paar Ärzte haben sich niedergelassen, aber der größte Teil steht leer. Und in diesen größten Teil soll jetzt ein Altersheim einziehen.
Ist hier jetzt alles Totenstille?
Ja.
Hier ist nichts mehr.
Wo war Günthers Zimmer? Das war hier.
Günther, hier hin.
Nee, Arthur, das war hier.
Das Chefzimmer war hier hin.
Hier, oder? Einmal um die Ecke?
Ja, ja.
Hallo.
Und dann war das zweite Zimmer auf der linken Seite.
Ich erinnere mich daran, dass ganze Stationen auf unserer Terrasse gefeiert haben. dass das Krankenhaus das Dorf prägte und das Dorf das Krankenhaus.
Aber so war das eben. Das war also der Zusammenhalt, der hier war. Den habe ich auch früher nie gekannt, nie so vorgefunden wie hier. So war das halt. Komm, wir können hier Hände rumgehen und Haus.
Jeder packte mit an, wo er konnte. Kein teurer Demand-Manager lief kostenoptimierend durchs Haus und bestellte neue Krankenbetten, sondern das tat Arthur Fuchs, der Hausmeister.
War ja damals, war mir ja hier ja, für alles zuständig. Ich bin also mitgegangen, habe Betten ausgesucht. Sind wir da ausgefahren hin nach Dürr und Römer und so weiter fort. Ich war auf jeder Messe damals, auf was Neues gab und so weiter fort. Das wurde da.
Aber Patienten operiert hast du nicht?
Aber zugeguckt, Jo. Ja. Wenn da mal irgendetwas war während der Operation, das war für mich immer ein Gräuel, weil ich mich dann ausziehen musste und neu einkleiden musste da oben und dann nachher wieder ausziehen und wieder aus. Aber die Reparatur, die habe ich dann während dem gemacht.
Maikäfer gab es in Hülle und Fülle hier. Mein Vater brachte mir als Kind manchmal einen mit, dem ich aus einem Schuhkarton ein Haus baute. Zu seiner Pensionierung, die er 2003 im Krankenhaus feierte, kamen zum Abschied hunderte Maikäfer. Seitdem habe ich hier keinen einzigen mehr gesehen.
Hier ist mein Sachchen. Nachfeuer, da ist der Hoffmann, Uwe Hoffmann. Und da ist der Thilo Schmidt, dem Günthersen Sohn.
Ach so, ja.
Ja, das ist jetzt, er macht so eine Reportage jetzt. Ja. Der hat dummes Zeug gebaut.
Ja.
In Kredenbach ging fast alles auf kurzem Dienstweg. Was Arthur konnte, regelte er selber. Handwerkerehre.
Da wurde ich morgens gerufen, oben von der Feuerde. Alter, da muss man aufkommen. Ich habe hier einen jungen Mann, der steht hier, der will zu dir. Ja, sag ich, komm hoch. Stell dir das vor, er wollte also hier seinen Zivildienst ableisten. Ja, sag ich, wieso? Ich habe ja gar keine schriftliche Mitteilung und so weiter dort bekommen. Was ist denn das Sache? Ja, das wüsste er nicht. Er hätte aber Bescheid gekriegt, es soll heute antreten. Ja, sag ich, was soll ich denn jetzt mitmachen? Sag ich, was kannst du denn? Was hast du denn schon mal gemacht? Zuckte mit Schulter. Ja, sag ich, kannst du den Rasen mähen? Ja, das hätte ich schon mal gemacht. Ja, sag ich, ist gut. Habe ich ihm Rasenmäher gegeben, habe ich gesagt, und so weiter fort, anlassen, und war ja noch zum Ziehen. Und, sag ich, und dann sind wir hier rausgegangen, sag ich, mess immer so rum, dann schmeißt immer die dann nach der Inne. Ja, gut. Ich war kaum in der Werkstatt, kriege einen Anruf. Alter, da muss man sofort draufkommen. Sag ich, was ist da los? Ja, der liegt hier vorne beim Dr. Wieler im Zimmer, hat er sich von der Zehe abgemeldet.
Arthur war in der Partei, SPD, das gehörte sich lange Zeit im nördlichen Siegerland so, in der Gewerkschaft, im Turnverein und im Männergesangsverein Germania Kredenbach. Nun hat der Chor das Singen eingestellt, es kommt kein Nachwuchs mehr.
Wir machen, wollen das ja auch machen, wir versuchen doch alles Mögliche dafür zu machen, aber es kommt ja keiner. Es kommt keiner Nachwuchs mehr. Es will keiner mehr.
Da wird Arthur fast zornig. Hat doch das Chorsingen eine lange Tradition im Siegerland, die mit Bergbau und Industrialisierung einherging.
Ja, und dann halten wir uns so über der Bühne, nur dass wir noch vereinsmäßig sind, uns halten. Kann ja mal sein, wenn wir eines Tages mal jünger sind, dann bauen die nicht mehr 90 Sekunden, wir haben dann noch einen Verein. Wo?
Vor einigen Jahren konnte ich den Kredenbacher Chor aufnehmen. Da hat er noch gesungen. Und wenn man genau hinhört, dann hört man Arthur Fuchs' Bassstimme.
Ins Bergwerk ein. das Gold bei der Nacht aus Felsenstein, aus Felsenstein. Der eine haut das Silber, der andere das Gold, und den schwarzbraunen Mägdelein bei der Nacht, und den schwarzbraunen Mägdelein bei der Nacht, sein alle Hort, sein alle Hort.
Das Nachbarhaus, in dem lange der Kollege meines Vaters wohnte, ist schon vor 10 Jahren verkauft worden. Gekauft haben es Thorsten und Marion Münke. Marion, mit der ich zusammen Abitur gemacht habe, kommt aus dem Nachbardorf. Mit Thorsten und dem Rest der Dorfklicke habe ich früher den üblichen Unsinn angestellt, über den man später besser nicht öffentlich spricht.
Mit Trecker fahren.
Jetzt freuen wir uns, wenn wir uns wiedersehen.
Bitte.
Ja.
Papa, dürfen wir dann auch mal Hallo reinsprechen?
Hallo?
Ja.
Echt? Ja. Im Radio?
Ja.
Es passen nicht so viel auf dem Trecker.
Meine Tochter weiß längst die Qualitäten des Landlebens zu schätzen. Für sie ist jeder Besuch in Kredenbach eine Abenteuerreise und mit den 3 Münker-Jungs, jeder so blond wie Michel aus Lönneberger, ist sie längst befreundet. Thorsten kurbelt den uralten Trecker an und fährt uns mit 10 PS den Berg hoch.
Du willst jetzt nicht hier hoch mit dem Trecker, oder?
Oh, doch.
Das ist aber ganz schön steil.
Der ist ja auch mit 10 PS ganz schön stark.
Thorsten steuert auf die Siegerbergquelle oberhalb des Dorfes zu in den Wald hinein. Er kennt die Wälder um Kredenbach wie seine Westentasche. Er macht im Hauberg, einer uralten Siegerländer Waldbewirtschaftung, genossenschaftlich organisiert.
Das ist eine Niederwaldwirtschaft, also man hat 18 bis 20 Jahre Umtriebzeit, in denen der Wald wächst. Und nach 20 Jahren sind die Bäume so groß, dass sie gehauen werden, daher der Hauberg. So, das heißt, man teilt in einem Ort, in Hauberg, das sind die Waldflächen, die so einen Ort umgeben, in 20 Teile ein. Heißt, man nutzt eigentlich immer nur 1/20 pro Jahr. Das heißt, man holt nie mehr aus dem Wald raus, als auch wieder nachwachsen kann.
Früher wurde im Hauberg nicht nur Brennholz gewonnen, sondern im Zyklus der Jahre auch Gerberlohe, Baumrinde zum Gerben von Leder und Holzkohle für die Hüttenwerke. Außerdem graste das Vieh in den geschlagenen Waldteilen und es wurde Roggen und Buchweizen angebaut. Und profitiert haben nicht ein Fürst oder Graf, sondern die Dorfbewohner.
Also letztendlich, der Hauberg ist ein ideeller Wert. Also keinem gehört jetzt der Baum A oder Baum B oder so und so viele Bäume irgendwo auf einem ganz konkreten Grundstück, sondern es ist ein genossenschaftlicher Besitz und du hast einen ideellen Anteil daran. Das heißt, nehmen wir mal einen Ort, hat eine bestimmte Größe Wald und dann wird das in Anteile, die sogenannten Pfennige, eingeteilt. Wir bei uns in der Familie hatten, ich glaube, 8 oder 12 Pfennig und früher war es dann so, je nachdem wie viele Anteile man hat, so viel Holz hat man auch verlost bekommen und so konnte man rausholen. Diese Pfennige, die wurden und werden auch heute noch vererbt. Und man muss schon gutes Glück haben, um, sagen wir mal, wenn man noch nicht in einem Hauberg Genosse ist, da überhaupt Pfennige zu erwerben.
Thorstens Familie, seit Generationen in Kredenbach ansässig, hat die Pfennige nie aus der Hand gegeben. Der Hauberg ist nicht mehr überlebenswichtig, aber die Tradition lebt weiter.
Für mich ist es natürlich ein bisschen Idealismus. Ich fand es irgendwie total abwegig, dass man irgendwelche Konflikte zwischen Staaten provoziert oder vom Zaun bricht, weil irgendwo irgendeine politisch gewollte Pipeline durchgezogen wird oder man billiges Holz irgendwo aus Polen oder Litauen oder weiß der Henker woher herbeikat mit irgendwelchen riesigen Lastwagen. Und wir haben eigentlich das, was wir hier brauchen, das haben wir hier ganz nachhaltig vor der Haustür. Wir brauchen ja einfach, uns nur ein bisschen Arbeit zu machen.
Thorsten verbringt beinahe jede freie Minute im Wald mit Trecker und Kettensäge.
Man sagt ja auch, Holz macht immer ein paar Mal warm. Einmal beim Schlagen, einmal beim Sägen, einmal beim Spalten und dann ganz zum Schluss mal irgendwann in der Heizung. Also ist ein sehr müßiges Geschäft.
Aber Thorsten heizt das ganze Haus 230 Quadratmeter mit seinem eigenen Holz. Dafür hat er sich eine Holzzentralheizung angebaut. Seit 5 Jahren ist der Gashahn abgedreht und Thorsten ständig im Wald.
Hier in Kredenbach geht meist im Februar los und die Haubechsknütze, wie man das hier so im Siegerland sagt, die sind dann auch schon heiß drauf, die wollen dann auch in den Wald, egal ob minus 10 Grad und 20 Zentimeter Schnee, dann geht es einfach los.
Sag, bist du bereit, dich mit aller Kraft zu wehren, viele Kämpfe zu bestehen? Du hast Mut genug, willst du unser langen, schweren Weg gemeinsam mit uns gehen? Willst du mit uns gehen, dem Sieg entgegen? Komm, wir haben keine Zeit, uns auszuruhen. Nichts will sich von selbst nach vorn bewegen. Darum zählt doch nur das, was wir tun. Leben einzeln und frei wie ein Traum und dabei brüderlich wie ein Wald. Diese Sehnsucht ist alt, sie gibt uns Halt in unserem Kampf. Gegen die Dummheit, den Hass, die Gewalt, ihr Gefährten im Zorn, ihr Gefährten im Streit, mit uns kämpft die Vernunft und die Zeit.
Die Siegerbeck-Quelle plätschert vor sich hin, das Wasser tritt hier aus dem Berg. Die Quelle ist mit einer kleinen Mauer eingefasst, das köstliche Quellwasser läuft aus einem kleinen Hahn heraus.
Das ist eigentlich eine ganz schöne Ecke mit einer Ruhebank und die musste jetzt einfach mal freigeschnitten werden. Die Himbeeren, die wuchsen einem sprichwörtlich schon in den Mund. Und Wald ist ja nicht nur ein Ort, wo man arbeiten und sich verausgaben kann. Wald ist natürlich auch ein ganz toller Rückzugsort, um einfach mal sich hinzusetzen und zur Ruhe zu kommen. Und damit man die Qualität dann eben auch hat, habe ich mich entschieden, hier mal so ein bisschen freizuschneiden.
Thorsten hat seine Motorsäge nicht mitgebracht, um für sich Holz zu schlagen. Dazu ist es auch viel zu warm und das Holz viel zu feucht. Mit geübten Bewegungen ist die Bank freigeschnitten vom Bewuchs. Thorsten kümmert sich um das Dorf, weil er will, dass es lebenswert ist, ganz ohne selbst etwas davon zu haben, außer ein lebenswertes Dorf.
Ich finde, das ist das, was ein Dorf ausmacht. Aber in der Tat muss man natürlich auch kritisch sagen, das ehrenamtliche Engagement geht auch in dörflichen Bereichen immer stärker zurück, dass es dann zum Schluss sozusagen die wenigen üblichen Verdächtigen sind, die sich da noch einsetzen.
Die üblichen Verdächtigen. Man könnte auch sagen, die guten Geister, die das Dorf so lebenswert machen, wegen derer man gerne zurückkommt, die so vieles im Verborgenen tun. Traditionen am Leben erhalten und Geschichten weitergeben, ohne die wir nicht wären, was wir sind. Thorsten überlegt, durch kleine Schautafeln an die alten Kredenbacher Hausnamen zu erinnern.
Wenn ich als kleiner Junge hier durch Kredenbach gelaufen bin und mir dann eine alte Oma oder ein alter Opa, wenn die auf einen zukam und sie dann auf Platt fragten, wem bist du da? Also heißt, zu wem gehörst du denn? Dann musste man ja sagen, ja, Münker, da gab es genug von. Aber wenn man dann sagte, ja, Frerius, ach ja, vom Otto, dann war der Tropf gelutscht und jeder wusste Bescheid. Also man hat die Hausnamen, die waren Identifikation und die kamen zum Teil eben über den Namen eines Vorfahren. Frerius kommt von Friedrich. Aber das konnte auch, wenn zum Beispiel ein Haus heißt Schurmeister, statt ist der Schulmeister gewesen. Und da gibt es so eine ganze Menge Hausnamen, Guckes, Kaspersch, ja, Frerius, wie gesagt, Zierwisses, Löbachs, Vornhütte, Hingerhütte und so weiter, also unzählige.
Bezahlt werden könnten die Schautafeln über die Hausnamen vom Geld einer Kredenbacher Genossenschaft, die so zersplittert ist, dass jedem Genossen nur Cents ausgeschüttet würden und deren Vorstand daher beschlossen hat, den Gewinn gemeinnützigen Zwecken zu widmen. Wie viel Wärme doch ist in diesem kargen Landstrich, der so oft als hinterwäldlerisch beschrieben wird.
Siegerland ist sowieso nicht der Nabel der Welt, klar. Und ist einfach eine Ecke, wir haben sehr viel Regen, die Böden sind extrem karg. Und insofern sind die Menschen hier ich will nicht sagen arm gewesen, aber die mussten schon richtig mal lochen. Das kennen meine Eltern noch, wenn im Sommer die Ernte eingefahren werden musste, dann musste natürlich vorher erstmal mit der Sense gemäht werden. Oder die Kartoffeln im Herbst und Schlechtwettertote, da haben alle zusammen angepackt. Ja? Und man war aufeinander angewiesen. Man wusste, man kann nur aus der Gemeinschaft raus, kann es einem gut gehen. Und wenn du dich auch um deinen Nachbarn oder so kümmerst, nur dann packst du da auch selber.
Vielleicht ist das der Grund, warum es an kaum einem anderen Ort in Deutschland so viele Weltmarktführer wie im Siegerland gibt. Vor allem in der mittelständischen Metallverarbeitung. Weil Not erfinderisch macht, weil jeder will, dass es auch dem Nachbarn gut geht.
Ich glaube, das ist eine gute Grundlage, um sich mit Dingen, die einfach so sind, eben nicht zufrieden zu geben, sondern immer wieder sich auf die Suche zu machen, wie kann man irgendwas noch besser machen oder wie können wir nach vorne kommen. Und ich glaube, das ist genau die Grundlage dafür, dass hier sehr viele innovative Firmen gewachsen sind. Aber in der Tat, in Südwestfalen haben wir sehr, sehr viele Weltmarktführer in der Vorreiterposition. Aber das ist nicht alles. Das Entscheidende ist, das sind fast alles familiengeführte Unternehmen. Hier hängt derjenige, der das Unternehmen mal irgendwann entwickelt hat, hängt auch persönlich mit Herzblut dran.
Die Siegerländer gelten als spröde und hinterwäldlerisch. Ich habe dem früher zumindest nicht widersprochen. Vielleicht musste das so sein. Vielleicht muss man so denken, wenn man als junger Mensch in die große Stadt geht. Ein Irrtum war es trotzdem.
Ich habe eben mit Stolz berichtet, wie viel Spaß mir da der Wald macht und die Arbeit im Feldgarten. Ja, ich baue auch das Gemüse und die Kartoffeln, die wir so über das ganze Jahr brauchen, bauen wir es jetzt neuerdings wieder selber an. Klar, du kannst dir alles in den Schoß fallen lassen, du kannst dir alles aus der Einwegpackung rauspellen und dann den gelben Sack füllen, aber du kannst dich auch einfach mal ein klein bisschen bewegen und selber was bewirtschaften. Und du kannst auch stolz darauf sein, dass da was bei wird. Diese endlos langen Ketten, die dann letztendlich auch irgendwo zur Umweltverschmutzung führen und auch einfach zur Energieverschwendung. Man kann genauso sagen, hier, ich bin auch nicht bekloppt und plag mich da hier schweißgebadet in irgendwelchen Zecken besetzten Sträuchern, um da irgendwie so einen Holzscheit rauszuholen. Wie hinterwäldlerisch ist das denn? Wofür haben wir Brennstoffzellen in der Entwicklung und wofür haben wir denn sauberes Erdgas? Klar, wenn man das so sieht, dann ist man vielleicht der Hinterwäldler. Aber ich bin nicht überzeugt davon, dass wir die Ewiggestrigen sind.
Wir fahren zurück mit 10 PS den Berg herunter zu den beiden Häusern am Berghang. Die Kinder erwarten uns schon, denn jetzt sind sie dran mit Treckerfahren.
Treckerfahren! Wir fahren jetzt Trecker! Wir fahren jetzt Trecker!
Als ich vor 10 Jahren erfuhr, dass Marion und Thorsten die neuen Nachbarn meines Vaters werden, wusste ich sofort, dass das eine schöne Zeit wird. Für Münkers, für meinen Vater Günther, für mich. Nun ist sie vorbei. Die Musik überdauert die Zeit. Die Musik, mit der ich aufgewachsen bin, die mich geprägt hat. Konstantin Wecker, dessen Konzerte ich mit meinen Eltern schon als Kind besucht habe, gehört dazu. Er gab gelegentlich Konzerte im Siegerland und mein Vater hat oft von der ein oder anderen Flasche Wein erzählt, die er mit Wecker nach den Konzerten getrunken hat.
Du musst dir alles geben, Dämmern und Morgenrot. Unendlich lass dich lieben oder bleib ewig tot. Du musst dir alles geben, Dämmern und Morgenrot. Unendlich lass dich lieben oder bleib ewig tot. Du musst dir alles geben, alles ist immer mehr, die dir dein Schicksal weben, geizen sehr. Die dir Großes versprechen, versprechen sich meistens dabei, mach deine eigenen Zechen, taumle dich frei. Du musst dir alles geben, Dämmern und Morgenrot, unendlich lass dich lieben oder bleib ewig tot. Du musst dir alles geben, Dämmern und Morgenrot. Unendlich lass dich leben oder bleib ewig tot.
Du musst dir alles geben, keiner bringt dir dein Heil. Alle Tage noch leben, die Stufen sind Tränenstein. Ja, sogar alle Tage können nie alles sein. Auch ohne Antwort frage und gib dich ein. Du musst dir alles geben, Dämmern und Morgenrot. Unendlich lass dich leben oder bleib ewig tot. Du musst dir alles geben, Dämmern und Morgenrot. Unendlich lass dich leben oder bleib ewig tot.
Der Günther, der ist für uns der, oder für meine Kids, der dritte Opa gewesen. Das ist ganz toll. Also, das war einfach ein riesen Glücksgriff. Ist es bis heute. Meine Jungs, der Ruben, genauso wie der Kilian und der kleine Frieda. Wenn Günther den dreien da von den Mineralien erzählt hat, die waren ja sowas von happy. Und wenn sie dann noch so ein Steinchen mitnehmen durften. Also er hatte auch ein ganz, ganz tolles Talent, Menschen, speziell auch Kinder, für Dinge zu interessieren. Egal ob jetzt die Mineralogie und so viele andere Dinge. Das war eine spitzenmäßige Zeit. Ich möchte die nicht missen. Und ja klar, wenn man jetzt weiß, okay, die Zeit ist vorbei, na, dann hat man mehr als eine Träne im Knopfloch, das ist ganz klar.
Die Mineraliensammlung meines Vaters hat ihren Platz im Heimatmuseum gefunden. Manche alten Möbel bei meinen Brüdern und mir. Es naht die Zeit, Abschied von Kredenbach zu nehmen. Und Abschied von den guten Geistern des kleinen Dorfes. Die Äpfel aus dem Garten sind reif. Es bleibt die Erinnerung an den leckeren Saft, den mein Vater von ihnen pressen ließ. An Bernie Fischers Pferde auf der Koppel nebenan. An das Rascheln der Bäume im Wind. Das Zirpen der Grillen. Das Pfeifen des kleinen Zuges im Tal. In unserem Haus wohnen jetzt andere Leute.
Die guten Geister des kleinen Dorfes. Kredenbach im Siegerland. Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt von Thilo Schmidt. Ton Christoph Richter. Regie Roswitha Graf. Redaktion Margarete Wohlan. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2018. Das Audio zur Sendung finden Sie im Internet unter deutschlandfunkkultur.de und auch in unserer kostenlosen App DLF Audiothek.